Herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den international führenden Referentenagenturen mit insgesamt 20 Büros weltweit. In unserem Podcast möchten wir Ihnen unsere Referenten in einem persönlichen Gespräch vorstellen. Weitere Informationen, zum Beispiel Rednerprofil oder Video, finden Sie auf unserer Website londonspeakerbureau.de.
Und ich freue mich sehr, heute Deutschlands erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten, Maria Höfel-Riesch, zu begrüßen. Hallo Maria.
Hallo Roland, freut mich auch.
Maria, also ich habe schon gesagt, du bist Deutschlands erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten. Da gibt es möglicherweise unterschiedliche Messarten, aber du hast auch Leidenschaften, von denen wir gar nichts wissen. Zum Beispiel, was ist deine Beziehung zu Kreuzfahrtschiffen?
Ja, zur Kreuzfahrt bin ich vor vielen, vielen Jahren gekommen, also eigentlich nach meinem Karriereende. Ich habe da ein Fitnesskonzept damals entwickelt, was ich eigentlich ja entweder einfach in Hotels oder für Leute, die halt interessiert dran sind, anbieten wollte. Und über einen Zwischenkontakt sind wir dann mit Hapag-Lloyd in Berührung gekommen und die haben gesagt, Mensch, die haben da gerade ihr neues Schiff, die MS Europa 2, rausgebracht, 2013, also ein gutes Jahr vorher. Haben gesagt, Mensch, genau nach sowas suchen wir. Wir wollen auf dem Schiff den Leuten was bieten. Natürlich gibt es oft Reisen mit vielen Seetagen. Und wäre das nicht was für dich, das auch auf dem Schiff ab und zu machen? Dann dachte ich mir erst so, Kreuzfahrt, habe ich mich noch nie damit befasst. Die haben dann gesagt, du komm einfach mal vorbei, schaust dir an und wenn du dich wohlfühlst, dann können wir ja weiterreden. Und so kam das. Ich fand es super von Anfang an. Ich mache das bis heute tatsächlich nicht mehr ganz so häufig, aber einmal im Jahr bin ich auf dem Schiff für eine Reise dabei. Und ja, man sieht viel von der Welt, hat aber nicht den Packaufwand, dass man jedes Mal, wenn man den Ort wechselt, irgendwie alles wieder ein- und auspacken muss. Und von dem her eine sehr bequeme, angenehme Art zu reisen.
Und gibt es da auch sowas wie eine Entdeckung, wo du gesagt hast, dass dieses Land so toll war, was ich per Kreuzfahrtschiff entdeckt habe, hätte ich gar nicht gedacht?
Oh, da gab es tatsächlich viele Orte, wo ich schon hingekommen bin durch das Schiff, wo ich sonst wahrscheinlich nie hingekommen wäre. Also ich war letztes Jahr mal in Washington, da hat das Schiff nämlich in Baltimore angelegt. Das fand ich total spannend, da gab es viele tolle Sachen zu sehen. Dann bin ich tatsächlich in Indien mal 3 Tage von Bord gegangen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich schon mal in Indien bin, dann will ich auch wirklich was sehen von dem Land, weil sonst ist es natürlich so, das Schiff legt an, man ist dann da einen Tag und dann fährt es wieder weiter. Und wenn man ein bisschen tiefer eintauchen will, dann kann man eben so Überlandausflüge machen. Das haben wir damals gemacht. Wir sind in Mumbai ausgestiegen und sind dann über Delhi nach Agra und wieder zurück und dann in Goa wieder eingestiegen 3 Tage später und haben natürlich alles gesehen, von Taj Mahal über Rotes Tor und dann Old Delhi durch die ganzen engen Gassen. Also ich fand es auf der einen Seite faszinierend, aber irgendwie natürlich auch erschreckend, wie die Leute da teilweise leben müssen und auch diese Berge von Müll, die da überall rumliegen. Also ja, da können wir schon dankbar und froh sein, in welchem Umfeld, dass wir hier in den Bergen oder generell in Deutschland und in Mitteleuropa leben dürfen.
So, aber du hast die Berge erwähnt und das ist natürlich das, wo wir dich alle kennen. Als Skifahrerin, wie hat deine Karriere eigentlich begonnen? Es gibt ja nun sehr, sehr viele skibegeisterte junge Menschen. Also wir als Norddeutsche haben ja oft den Eindruck, ihr im Süden, in Bayern, in Österreich lernt Skifahren, bevor ihr überhaupt richtig laufen könnt. Wie war das bei dir?
Ja, bei mir war es tatsächlich auch so. Also ich konnte schon laufen, aber direkt danach, wirklich im Alter von 2 Jahren, haben meine Eltern mich in unserem Hof zu Hause in Garmisch auf 2 so Rutschbretter gestellt. Da gibt es ganz witzige Bilder von mir im pinken Skianzug, wie ich so die Stöcke in der Hand halte und das anscheinend damals schon ganz spannend und toll fand. Und ja, haben mir dann auch im ganz jungen Alter schon einen Skilehrer zur Seite gestellt. Also meine Eltern haben da natürlich einen riesen Anteil, dass das alles sich bei mir so entwickeln konnte. Meine Mutter hat uns, also ich habe ja auch noch 2 Geschwister und ich weiß noch, wie wir dann zur Schule gingen. Dann sind wir von der Schule abgeholt worden. Die Mama hat schon die Skisachen im Auto gehabt. Wir haben uns im Auto umgezogen. Dann ging es die Brotzeitbox noch schnell geleert. Dann ging es direkt zur Gondelbahn, dann hoch auf den Hang, dann Skitraining. Später manchmal sogar noch Tennis. Wir haben auch noch Tennis gespielt. Und dann irgendwann um 6:30 nach Hause und noch Hausaufgaben gemacht. Also es war schon damals alles sehr ich sage mal, durchgetaktet und wir haben früh gelernt, eine gewisse Disziplin und Strukturiertheit uns anzueignen, was sicher auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass ich dann später auch diese Konsequenz und das Durchhaltevermögen hatte.
Und den Wettbewerb, den hat sie schon gleich in der Familie, oder wie lief das untereinander ab?
Auch untereinander, ja, also Wettbewerb beim Skifahren jetzt nicht so sehr, weil wir natürlich durch die 3 Jahre Altersunterschied, also meine Geschwister sind Zwillinge und 3 Jahre jünger, sind wir ja nie gegeneinander gefahren. Das war dann erst später, also mein Bruder hat es dann irgendwann sein lassen, dem war das alles zu viel Aufregung mit diesem Leistungsdruck beim Rennen, der kam ja nicht so gut damit zurecht, obwohl er wirklich auch ein super Sportler ist. Und ja, meine Schwester hat es auch durchgezogen, ist dann auch in den Weltcup gekommen, ist aber hauptsächlich im Slalom unterwegs gewesen und da war dann schon eine Konkurrenz da, aber irgendwie eine liebevolle. Also sie hat sich total ehrlich für mich gefreut, wenn es gut bei mir ging und andersrum genauso. Sie hatte sicher den schwereren Stand in diesem ganzen Verhältnis, weil sie nicht so erfolgreich wurde wie ich und immer halt nur die Schwester von war, aber sie ist da immer super damit umgegangen und wir haben bis heute ein sehr, sehr enges Verhältnis. Meine Schwester ist meine beste Freundin, mit der kann ich über alles sprechen und trotz diesem Konkurrenzkampf und dass sie eigentlich immer nur die zweite Schwester war, haben wir das beide und vor allem sie, also da zoll ich ihr bis heute Respekt, weil es sicher nicht einfach war, haben wir das gut hinbekommen.
Also, und dann gibt es natürlich, du hast schon angesprochen, viele, viele Wettbewerbe, zum Teil, die ihr da zusammengefahren seid. War sie denn noch mal besser als du im Wettbewerb?
Es gab
Hat sie dich mal
tatsächlich mal,
geschlagen?
ja, es gab, also oft war es nicht der Fall, aber es kam. Also wir waren einmal gemeinsam auf dem Podest gestanden, da war ich Zweite und sie Dritte, das weiß ich noch, das war in Ory in Schweden und einmal in Zagreb, da ist ja immer dieser Nachtslalom hat da immer stattgefunden, diese Snow Queen Trophy, da war sie einmal Dritte und ich Vierte, da war sie tatsächlich vor mir. Aber war, ich meine, der vierte Platz ist undankbar, weil in dem Moment habe ich mich wirklich mehr für sie gefreut, als dass ich mich geärgert hätte, weil ja, es war ihr einfach so zu gönnen. Die hat, ich weiß es noch genau, damals im jungen Alter einen ziemlichen Aufstieg geschafft. Sie ist da in ihrem ersten, zweiten oder dritten Weltcuprennen gleich auf Platz 5 gefahren mit einer ganz hohen Nummer und kam aber dann auch lange Zeit mit dem Erwartungsdruck nicht zurecht, ist dann ganz oft ausgeschieden und da passiert natürlich was im Kopf, ja, wenn man dann unter Druck nicht mehr funktioniert. Und da hat sie dann endlich nach vielen Wochen mal wieder ein gutes Ergebnis geschafft und habe ich mich sehr gefreut für sie.
Also du scheinst ja jemand zu sein, da kommen wir gleich noch drauf, die mit Druck extrem gut umgehen kann. Also du hattest ja also Nerven wie Drahtseile, kann man ja sagen.
Ja, wenn ich mir im Nachhinein meine Karriere anschaue und ja, im Nachhinein mir diese Situationen nochmal ins Gedächtnis rufe, wie krass der Druck in dem Moment war, dann muss man das fast so sagen, weil ich dann doch in vielen Fällen, wo es darauf ankam, irgendwie funktioniert habe. Aber ich erinnere mich auch an die Momente, wo ich da stand und trotzdem totale Versagensängste und Zweifel und Nervosität hatte. Aber ich habe es dann irgendwie oft in dem Moment, wo ich aus dem Starthaus raus war, weil am schlimmsten sind immer die Minuten vorher oder teilweise, wenn es um ein wichtiges Rennen geht, auch schon der Abend vorher, wenn man so im Bett liegt und nicht ordentlich einschlafen kann, weil man einfach schon so nervös vor dem nächsten Tag ist. Aber in dem Moment, wo ich aus dem Starthaus rausgefahren bin, habe ich es oft, vor allem oft, wenn es darauf ankam, geschafft, alles andere auszublenden. Und das ist mir eben erstmals unter ganz großem Druck in Val d'Isère gelungen, als ich Slalom-Weltmeisterin geworden bin. Und dieses Erlebnis war wie so ein Schlüsselerlebnis. Das hat mich mental dann so gefestigt, dass ich einfach in allen Drucksituationen, die danach noch auf mich zugekommen sind, immer wieder an dieses Val d'Isère zurückgedacht habe und wie aussichtslos die Lage eigentlich für mich damals war und wie nervös ich war und dass ich es halt da trotzdem geschafft habe, das hat mir sehr geholfen in den folgenden Jahren oder eigentlich bis zum Ende meiner Karriere.
Also ich habe mal gehört, deshalb frage ich nämlich nach deiner mentalen Stärke. Heutzutage ist ja in vielen, vielen Sportarten verbreitet, dass man auch mentale Trainer dabei hat, Psychocoaches, wie auch immer man das nennt, aber auf jeden Fall Leute, die einen mental unterstützen, externe. Da hattest du gar nicht so viele Unterstützer, respektive Ratgeber, sondern irgendwann hast du gesagt, ich weiß gar nicht, was das soll. Ich mache das alleine.
Ja, also man muss da, glaube ich, ein bisschen der Typ dazu sein. Ich habe das schon ausprobiert, weil man will ja im Leistungssport irgendwie nichts unversucht lassen. Ich habe dann auch gedacht, vielleicht kann ich da noch mehr rausholen. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, ich habe das mit 2, 3 verschiedenen probiert, dass ich da nicht so der Typ dafür bin. Und dass ich es eigentlich auch, soll es jetzt nicht arrogant anhören, aber ich habe es eigentlich auch nicht gebraucht, weil ich habe ja in den allermeisten Fällen unter Druck funktioniert. Und Es gab welche auch bei mir im Team oder auch wie meine Schwester, die waren im Training immer super und sobald sie die Startnummer beim Rennen anhatten, konnten sie ihre Leistung nicht abrufen. Und da ist dann natürlich schon die Frage, muss ich da vielleicht irgendwie mit dem Mentalcoach an irgendwelchen Kniffen und Tricks arbeiten? Aber bei mir war es ja eher andersrum. Ich war oft im Training schlecht und bin dann im Rennen über mich hinausgewachsen. Die einzige Zeit, wo ich wirklich mal das in Anspruch genommen habe, aber auch für mein Gefühl ohne Erfolg, war eben nach meinen schlimmen Verletzungen, wo ich wirklich 2 Jahre komplett außer Gefecht war, wo ich auch lange Zeit nicht wusste, wird es wieder was? Kann ich mich da wieder rauskämpfen? Kann ich mich wieder überwinden? Und da habe ich mal mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet. Aber es hat einfach eine Zeit gebraucht. Ich meine, nach 2 Kreuzbandrissen, dass man da nicht wieder auf die Ski steigt und wieder fährt, als wäre nichts gewesen, ist ja auch klar. Ich habe das dann probiert mit dem Mentalcoach, habe mich aber teilweise irgendwie noch mehr kirre gemacht, wie ich eh schon war. Ich habe im Nachhinein dann, ich habe das dann wieder gelassen und wusste einfach im Nachhinein, in dem Moment kann man das ja nicht so einordnen und analysieren. Es dauert nach 2 Verletzungen, wo man 2 Jahre fast komplett weg war, ist es normal, dass es mindestens eine Saison dauert, bis man wieder Fuß fasst, bis man wieder das Vertrauen bekommt, bis man sich wirklich wieder überwinden kann. Und ganz ehrlich, so ganz weggehen tut diese Angst dann auch nie mehr. Wenn man sich zweimal innerhalb von 11 Monaten so schwer verletzt, dann fährt unter gewissen Bedingungen, also gerade wenn schwierige Verhältnisse sind, schlechte Sicht, schwierige Piste, Nebel, dann ist ja ganz klar, dass da mehr Angst mitfährt von einer Verletzung wie bei jemandem, der noch nie was hatte. Und so war
Aber
das
das
bei mir
spricht
auch.
ja, Entschuldigung, aber das spricht ja dann erst recht für die mentale Stärke, wenn man sagt, also, und das, darauf wollte ich hinaus, du hast ja, das war ja schon zu Anfang deiner Karriere, dass du da die schweren Verletzungen hattest und wo du quasi in jungen Jahren darauf hingearbeitet hast, ich werde eine erfolgreiche Skifahrerin und dann haut sich zweimal da wirklich zusammen und dass dann die Welt quasi zusammenbricht. Das ist ja sehr verständlich. Also die Verletzungen haben dich zurückgeworfen, aber die mentale Stärke hat dich sicherlich da wieder nach vorne gebracht.
Ja, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich dann nach meinem zweiten Kreuzbandriss jeden Tag da gestanden bin und gesagt habe, ich bin mental so stark, ich schaffe das auf jeden Fall. Ich hatte auch in der Zeit wahnsinnige Zweifel und Ängste. Aber alles in allem, und das ist nicht nur die mentale Stärke, sondern dieses Gesamtpaket von wirklich den eisernen Willen und den Ehrgeiz zu haben, wieder dahin zu kommen, wo man schon war. Und dann, wenn es dann wieder soweit ist, dass man wieder in die Wettkämpfe einsteigt und so, daran die mentale Stärke zu haben, okay, ich überwinde mich jetzt wieder. Und das ist mir am Anfang nicht so gut gelungen. Was aber im Nachhinein betrachtet, das war ja das, was ich vorher schon gesagt habe, normal ist nach 2 im Prinzip komplett verpassten Saisonen. Und ich habe einfach eine Saison gebraucht, bis ich mich da wieder herangetastet habe. Es war teilweise sehr frustrierend, weil ich war es einfach gewohnt, vorne dabei zu sein und um das Podest oder um sogar um den Sieg mitzufahren. Und dann musste ich mich auf einmal hier mit Platz 25 bis 30 begnügen. Ja. Aber es war einfach diese Phase der. Ich bin immer alle Disziplinen gefahren. Das ist nach so Verletzungen natürlich wieder ein straffes Programm, aber ich wollte auch keine Disziplinen weglassen, weil ich den Gesamtweltcup gewinnen wollte irgendwann. Und somit war die erste Saison nach den Verletzungen wirklich eine schwierige, aber auch eine gute Schule irgendwie, sich wirklich durchzubeißen und dran zu bleiben und an sich zu glauben und weiterzumachen. Und im Nachhinein muss ich sagen, hat mich diese Phase wahrscheinlich sogar noch stärker gemacht, weil alle meine großen Erfolge kamen danach.
Ja, großen Erfolge, das ist ja ein schönes Stichwort. Also du hast so viele Siege eingefahren, und für den Betrachter sozusagen, selbst für den Skifan wahrscheinlich einigermaßen unübersichtlich. Was ist denn, weil es einfach so viele sind, was ist für dich möglicherweise ein ganz besonderer Sieg gewesen, wo du gesagt hast, damals, als ich das Rennen gewonnen habe, das war für mich was ganz Besonderes.
Da gab es schon im Weltcup einige, aber von der Wertigkeit her und was auch bleibt, weil ich meine, ich habe 27 Weltcuprennen gewonnen, da war sicher der erste Sieg nach meinen Verletzungen war ein ganz besonderer. Also für mich persönlich jetzt, aber wenn ich jetzt ja, ein paar Rennen rauspicken müsste, die nachhaltig für mich das Besonderste und auch für mein Gefühl einfach, so wie ich mich zurückerinnere, dann war das schon die WM in Val d'Isère, weil eben es war meine erste Medaille beim Großereignis, also beim richtigen Großereignis. Und bei Junioren-WM-Medaillen habe ich vorher schon gewonnen. Und ich habe so lange auf diese Medaille warten müssen, weil da eben die Verletzungen dazwischen kamen. Ich hatte eigentlich schon 2005 eine Medaille im Visier für die WM in Bormio oder dann kam die Verletzung und dann ein Jahr später, Turin 2006, Olympia, hatte ich auch eine Medaille im Visier, habe ich mich wieder kurz vorher verletzt. Dann kam diese schwierige Saison, da war zwar auch eine Weltmeisterschaft, aber da war ich definitiv nicht im Favoritenkreis unterwegs. Dann war ein Jahr ohne großes Ereignis und dann kam dieses Val d'Isère, wo ich auch endlich wieder alles überwunden hatte, meine Verletzung war ausgeheilt, ich habe mich wieder stark und gut gefühlt, ich habe eine super Saison gefahren bis dahin. Und dann lief aber die WM katastrophal. Ich bin im ersten Abfahrtstraining gestürzt. Ich habe alle anderen Rennen total vergeigt. Mein Selbstvertrauen war im Keller. Und dann kam eben nur noch der Slalom am Schluss. Da war ich dann Sechste nach dem ersten Durchgang, also auch ein Stück entfernt von den Medaillen. Und da habe ich das geschafft, dann gegen alle Widerstände und ja, gegen alle Zweifel anzukämpfen und doch noch die Goldmedaille zu gewinnen. Das war einfach ja die ganz große Erleichterung, das endlich nach der langen Zeit geschafft zu haben. Und dann natürlich schon ein Jahr später, weil da ist, wenn man mal Weltmeisterin war, dann ist natürlich auch die Erwartungshaltung, naja, Olympia können wir jetzt schon auch noch gewinnen. Und dass ich da dann sogar zwei Goldmedaillen gewonnen habe, also vor allem diese zweite Medaille im Slalom, das war mein absolutes Highlight, diese zweite Goldmedaille im Slalom in Vancouver, weil da war die Konkurrenz so stark, die Marlies Schild war damals in Hochform, die Bedingungen waren eigentlich gar nicht so, wie sie für mich gut gewesen wären. Und auch da habe ich gegen alle Widerstände bewiesen, dass ich alles schaffen kann. Und natürlich kamen auch noch tolle Erfolge in den Jahren danach. Nicht zu guter Letzt Sochi, die Abschlussgoldmedaille, also das dann nochmal zu wiederholen. Aber dieses Doppelgold in Vancouver ist schon das absolute Highlight.
Wie ist das denn in der Vorbereitung eigentlich? Also Olympia ist natürlich für fast alle Sportler in fast allen Sportarten das Größte. Also häufig ja auch mehr Wert von der Wertigkeit als jetzt beispielsweise Weltmeisterschaften, Weltcup. Wie läuft das in der Vorbereitung? Ist die Vorbereitung auch eine besondere oder ist wirklich jeder Wettkampf gleich, dass man sagt, ich muss diesen nächsten Wettkampf, den möchte ich gewinnen und darauf bereite ich mich vor? So wie im Fußball ist das nächste Spiel immer das Schwierigste. Wie ist das beim Skifahren? Also man weiß, alle 4 Jahre ist Olympia, man weiß, Weltcup ist jedes Jahr, die Weltmeisterschaften sind auch häufiger als Olympia. Wie unterschiedlich sind die Vorbereitungen?
Also macht sicher jeder ein bisschen anders. Also ich habe Athleten erlebt, die haben dann tatsächlich vor so einem großen Ereignis sogar mal ein paar Weltcuprennen ausgelassen, weil sie gesagt haben, so jetzt voller Fokus auf Olympia. Ich habe mit meinen Trainern das immer so vereinbart, also in Absprache mit ihnen, dass wir einfach alles normal weitermachen. Weil oft ist es dann so, wenn man alles so hundertprozentig penibel auf den Punkt genau planen möchte und genau dann funktioniert es dann nicht. Ja. Also wir haben gesagt, nee, wir bleiben im Rennrhythmus. Es geht ja auch neben, klar ist Olympia das Highlight und das Wichtigste in der Saison, aber es geht ja auch noch um die verschiedenen Weltcup-Wertungen und ich wollte da einfach im Rennrhythmus bleiben und nichts auslassen. Trotzdem versucht man natürlich schon auf Olympia hin irgendwie die ideale Formkurve zu kreieren. Aber so einfach ist das natürlich nicht, weil sonst könnte es ja irgendwie jeder. Und vor allem, weil das ist ja ein intensives Programm mit 4 Disziplinen und Olympia geht Anfang Februar los und der Januar ist immer sehr straff getaktet mit den ganzen Rennen. Und da muss man dann echt schauen, dass man mit der vielen Reiserei und dem Stress dann auch nicht krank wird. Das ist natürlich das Allerärgerlichste überhaupt. Das ist mir leider öfter passiert vor großen Ereignissen. Gott sei Dank nie vor Olympia. Gut, ich hatte ja auch nur 2 Olympische Spiele, aber es ist mir passiert in Val d'Isère, also vor dem Riesenslalom, zum Slalom ging es dann zum Glück wieder. Ganz schlimm krank war ich am Anfang der Weltmeisterschaft in Garmisch bei meiner Heim-WM und auch in Schladming hat es mich ein bisschen erwischt. Also das ist immer so dieser mentale Stress, den man dann auch hat auf so ein großes Ereignis und plus die körperliche Belastung. Dann ist man irgendwie viel auf Reisen und mit vielen Menschen natürlich immer zusammen. Und das versucht man schon zu vermeiden irgendwie, aber man steckt halt nicht immer drin.
Ja, also war es auch ein Highlight, dass du bei den Olympischen Spielen in Sotschi dann die Flagge tragen durftest? Oder ist das so, war das geradezu normal, weil du so erfolgreich schon warst und der Druck sowieso auf dir lastete und du dann auch noch alles erfüllt hast?
Nein,
Wie
nein, nein,
ist
das
das,
war
die
überhaupt
Flagge zu
nicht normal.
tragen?
Das war gar nicht normal. Also ich weiß noch, ich lag da abends schon im Bett, war gerade am Einschlafen und dann hat der Michael Vesper damals hat mich angerufen und hat gesagt, Entschuldigung für die späte Störung, aber wir müssen das jetzt heute Abend noch entscheiden. Also wir sind uns ziemlich einig, dass du die Fahne tragen sollst. Und weil ich meine, es gibt ja so viele tolle, erfolgreiche Sportler über alle Sportarten. Und das war schon eine riesengroße Ehre für mich, das machen zu dürfen. Und es ist für uns Alpine auch nicht immer so einfach, weil wir haben ja echt gerade mit allen Disziplinen ein straffes Programm mit den Abfahrtstrainings und also ich bin ja da 2,5 Wochen eigentlich fast jeden Tag auf Ski. Und da ist sowohl in Vancouver, wo wir ja in Whistler, was auch 1,5 Stunden entfernt war, gewesen sind, als auch in Sochi dann, wo wir in Rosa Kutor, was eine gute Stunde von Sochi entfernt war. Und da muss man dann natürlich 2 Stunden vorher da sein. Und dann der Einmarsch dauert ewig, bis da alle Nationen alle einmarschiert sind. Dann, wir konnten dann die ganze Eröffnungsfeier leider gar nicht mehr anschauen, weil wir mussten zurück. Das ist ja auch, ist immer wieder beim Thema, da sollte halt dann doch der Sport im Vordergrund stehen. Und diese Aktion, da nach Sotschi zu fahren, da stundenlang in irgendwelchen Hallen rumzustehen und zu warten, bis man da reingehen darf, dann wieder alles zurück. Das waren dann auch weite Wege teilweise und die Fahrt zurück und dann ist man irgendwann nach Mitternacht wieder im Zimmer und soll am nächsten Tag aber wieder fit fürs Training sein. Also es ist schon immer so eine Gratwanderung sowas, aber wer würde jemals ablehnen, die Fahne zu tragen? Also es kam gar nicht in meinen Sinn. Ich habe das natürlich mit meinen Trainern besprochen, aber es war so eine Riesenehre und ich wollte das unbedingt machen. Und ja, am nächsten Tag war ich ein bisschen müde, aber es ging dann schon.
Ja, also ich hatte vorhin schon, oder wir hatten vorhin schon das Thema Wettbewerb zwischen Geschwistern, aber es gibt natürlich jede Menge Wettbewerb dann auf der Piste, auch mit anderen Sportlern. Und da gab es ja eine besondere Wettbewerberin für dich über ein paar Jahre, Lindsey Vonn, die auch eine Freundin von dir war. Also wie entsteht so eine Freundschaft unter zwei sehr, sehr guten Skiläuferinnen, die dann auch bei fast jedem Wettbewerb gegeneinander fahren?
Ja, über ein paar Jahre ist gut. Die habe ich meine ganze Karriere begleitet, weil wir sind derselbe Jahrgang. Also wir sind nur einen Monat auseinander vom Geburtsdatum her. Und wir haben uns schon kennengelernt, ach, im Alter von 15 oder 16 Jahren bei den Juniorenweltmeisterschaften. Und da hat sie schon Medaillen gewonnen und ich. Und wir hatten irgendwie so einen parallelen Aufstieg und haben uns auch super verstanden. Also ich habe sie dann auch im Sommer mal in den USA besucht. Ja, und dann war es irgendwann so, dass es halt ein bisschen ans Eingemachtere ging, als wir dann in den Weltcup kamen. Also da war dann eher ich ihren kleinen Schritt voraus, weil sie ist sehr oft gestürzt und war technisch und auch körperlich noch nicht ganz so gut, wie sie dann später wurde. War aber immer noch kein Problem, weder für sie noch für mich. Und dann habe ich mich eben so schwer verletzt. Zweimal. Und das war die Zeit, als die Lindsay dann ihren vollen Aufstieg hatte. Also die hat dann ihren Ex-Mann kennengelernt, der sie da ziemlich gepusht hat, hat sich dann da wirklich auch nochmal professioneller aufgestellt. Und ich meine, in der Zeit, wo ich verletzt war, klar habe ich ihr das gegönnt. Ich meine, ich lag in der Reha, was soll ich meiner Freundin das nicht gönnen, dass ihr jetzt so gut geht. Aber hat mich auch natürlich motiviert, habe ich mir gedacht, Mensch, ich war eigentlich immer ein bisschen besser als sie und da will ich auch hin. Und dann habe ich auch aufgeschlossen, aber ich habe dann schon viele Jahre natürlich gekämpft, weil sie so stark war teilweise in Abfahrt und Super-G, dass ich halt im Gesamtweltcup irgendwie nie eine Chance hatte. Und dann ist sie auch im Slalom noch so gut geworden. Slalom war ich immer ein Stück besser, aber sie hat einfach so viel gewonnen in den Speed-Disziplinen, dass sie da nicht zu schlagen war. Und klar, hat mich das ein bisschen gewurmt, aber es hat nichts an unserer Freundschaft geändert. Bis zu dem Zeitpunkt, wo dann doch ich mal die Nase vorne hatte. Natürlich auch mit bisschen Glück, muss ich sagen. Es ging am Ende um 3 Punkte. Und das allerletzte Rennen, wo sie vielleicht leicht im Vorteil gewesen wäre, weil sie im Riesenslalom zu der Zeit besser drauf war, wurde dann abgesagt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es wurden auch andere Rennen abgesagt in dem Winter und am Ende hat halt jeder so viele Punkte, wie er hat. Und klar ist es ärgerlich, um 3 Punkte den Gesamtweltcup zu verlieren, bei einer Gesamtpunktzahl von 1750 oder so, wenn es dann um 3 Punkte geht. Aber mein Gott, so ist der Sport und es ist ja nicht so, dass sie nicht schon viel genug davor gewonnen hätte. Und ja, da gab es dann leider ein bisschen einen Crash, da haben wir auch mal eine Weile dann nicht mehr miteinander geredet. Aber wir haben uns dann schon wieder zusammengerauft, aber es ist nicht mehr ganz das enge Verhältnis geworden wie früher.
Naja. Ja gut, also das gibt es dann in allen Bereichen. Das gibt es in der Politik, im Sport und so weiter, überall natürlich, dass da über eine Wettbewerbssituation dann zum Teil persönliche Freundschaften entstehen, aber dann auch wieder untergehen. Ne? Ja, und wie hast du das denn gemacht, dass du dann schlussendlich deine Karriere beendet hast? Wie hast du das geplant? Oder war das sozusagen dann auch, dass du morgens aufgewacht bist und hast gesagt, jetzt ist Schluss?
Nee, das war so, ich habe eben in Sotschi nochmal diese 2 Medaillen gewonnen, einmal Gold, einmal Silber. Und da wurde ich dann schon in jedem Interview danach gefragt, okay, war es das jetzt? Wirst du jetzt heuer aufhören? Also es standen ja noch 4 Wochen Weltcup im Anschluss auf dem Programm. Ich war Führende im Gesamtweltcup zu dem Zeitpunkt. Also das war schon noch ein großes Ziel von mir, den zum zweiten Mal zu gewinnen. Leider habe ich dann nach Olympia, da habe ich schon gemerkt, okay, irgendwie lässt jetzt wirklich die Konsequenz aus. Jetzt nicht irgendwie absichtlich, aber es ist da so viel Spannung von mir abgefallen. Und dann bin ich irgendwie nach Olympia, war ich dann so ausgelaugt auch und habe nicht mehr den Leistungsstandard fahren können wie davor. Und habe dann leider auf den letzten Metern den Gesamtweltcup aus der Hand geben müssen. Wobei auch noch dazu kam, dass ich in Lenzerheide, wo ja beim Weltcupfinale wird nochmal jede Disziplin einmal gefahren. Und damals war ich so mit Anna Fenninger ungefähr gleich auf. Also heute Anna Veit, Skifans unter den Zuhörern werden sie noch kennen. Und war ungefähr gleich auf, obwohl ich nach Olympia 200 Punkte Vorsprung hatte. Aber die hat mich dann so eingeholt. Und dann ging es um die letzten vier Rennen eben beim Weltcup-Finale. Und dann bin ich in der Abfahrt gestürzt. Und so gestürzt, dass ich auch nicht mehr weiterfahren konnte. Und somit musste ich das dann mehr oder weniger kampflos aufgeben. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die Anna wäre im Vorteil gewesen, weil die war so im Run noch und die war im Super-G und im Riesenslalom so gut drauf. Im Slalom hätte ich vielleicht noch mal ein paar Punkte abnehmen können. Aber wie gesagt, meine Form war irgendwie dann weg. Das Olympia hat mir so die Spannung dann irgendwie genommen. Und dann saß ich zu Hause und habe mir die letzten Rennen hier im Fernseher von der Couch aus angeschaut und habe mir gedacht, nee, es reicht jetzt einfach. Es ist gut. Ich habe jetzt so viel erreicht und besser wird es auch nicht mehr. Ich bin zwar erst 29, aber ich habe das jetzt 13, 14 Jahre intensivst betrieben. Und als dreifache Olympiasiegerin, was willst du noch mehr? Also im Prinzip kann man ja ab einem gewissen Punkt auch dann nur noch verlieren. Also man müsste ja dann nochmal und nochmal. Also es
Ja, aber
war
dann
eine
kommt ja
Bauchentscheidung.
dann kommt ja eine Phase, wo man sagen kann, das ist was völlig Neues. Hattest du da irgendwie geplant, wie es weitergeht? Also, dass du keine lange Halbweile haben würdest, war wahrscheinlich vorherzusehen, aber umgekehrt irgendwo dann nicht in ein Loch zu fallen, weil man, also allein schon die Tatsache, dass du immer irgendwo in der Öffentlichkeit standest, regelmäßig Interviews gegeben hast und so weiter und so fort. Und plötzlich ist das dann ja relativ schnell vorbei. Hattest du da irgendwas geplant, wie es weitergeht, oder hast du dann gesagt, jetzt lasse ich erstmal den Rest auf mich zukommen?
Nee, da haben wir schon einiges geplant. Ich habe ja da einen sehr umtriebigen Ehemann, der ja die letzten Jahre auch mein Management gemacht hat. Und wir haben uns natürlich frühzeitig Gedanken gemacht, was könnte ich nach der Karriere alles machen. Dann entstand die Idee mit dem Fitnesskonzept, mit dem wir sofort rausgegangen sind. Dann war relativ schnell klar, dass ich als ARD-Expertin im nächsten Winter schon wieder dabei sein werde. Also erstmal sind wir in Urlaub gefahren, wie jedes Jahr nach der Saison. Das war ein besonders schöner Urlaub, weil das ist das erste Mal, das Gefühl war, okay, ich komme nicht nach Hause und es geht gleich wieder los mit dem Training. Es war wirklich mal abschalten, hundertprozentig abschalten. Schon irgendwie ein komisches Gefühl, weil es war halt so viele Jahre so, dass ich mir im Urlaub schon wieder Gedanken gemacht habe. Und wie könnte man den Sommer gestalten und was könnte man besser machen als letztes Jahr? Und das hatte ich das erste Mal nicht. Es war ein komisches Gefühl, aber auch ein gutes Gefühl, ja, weil endlich mal dieser Druck weg war. Aber ja, wie gesagt, ich hatte dann so viele weitere Kooperationen mit Audi, mit Sport, einmal sind meine Kooperation eingegangen. Damals war ich mit dem Otto-Versand noch verbandelt. Also es waren eigentlich relativ, der ganze Sommer war weiterhin voll mit Terminen. Ich konnte auch viel mehr Termine machen, die ich früher nicht machen konnte, aufgrund von Trainingsplänen. Also bin ja viel auf Veranstaltungen eingeladen. Ich finde, man muss jetzt nicht überall rumhüpfen, aber es gibt ja tolle Veranstaltungen, wo tolles Programm ist, spannende Leute da sind. Und das konnte ich halt in dem Sommer das erste Mal alles mitnehmen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann auch viele private Einladungen. Ich meine, wir kennen ja viele tolle Leute, die auch teilweise hier in Kitzbühel oder in München wohnen, die tolle private Veranstaltungen machen, irgendwelche Bootseinweihungen oder Häuser werden eingeweiht. Da konnte ich nie mit. Und ich habe eigentlich so richtig den ganzen Freundeskreis, weil ich bin 2011 nach Kitzbühel gekommen durch den Markus und habe viele Leute lose kennengelernt. Wenn ich halt mal da war und Zeit hatte, bin ich mal zu irgendeinem Essen mit, aber es war selten. Und so richtig kennengelernt habe ich die Leute eigentlich erst 3 Jahre später, nämlich als ich zum Skifahren aufgehört habe.
Nein, aber das ist ja dann schon natürlich ein komplett anderes Leben. Das hört sich ja schon
Ja.
so an. Und also da klingt ja so richtig die Erleichterung raus. Endlich kann ich da auch ein anderes Leben führen und der Druck ist komplett abgefallen.
Ja, und dann auch im Sommer auf den Berg zu gehen und im Winter einfach mal Ski zu fahren, wann und wie lange ich will. Also ich kannte das ja alles gar nicht. Alle fragen mich immer, fährst du denn noch gern Ski? Und ich so, also mindestens so gern wie früher, aber anders. Es ist natürlich was anderes, wenn ich morgens um 4 oder 5, jetzt mal im Extrem, Beispiel, irgendwo auf dem Gletscher hochfahre, oder auch im Winter dann morgens um 7 bei Minusgraden da raus muss. Und schon wieder mit Leistungsdruck dahinter. Und heute muss ich meine Ski testen und heute muss ich rausfinden, welcher am besten funktioniert. Oder wenn ich einfach hier bei Sonnenschein und Traumwetter unter der Woche, wenn wenig los ist, ich gehe 5 Minuten zur Hahnenkammbahn. Ich lieb's.
So, aber daneben hast du ja noch andere Aktivitäten. Also du engagierst dich auch sozial.
Also es gibt die Laureo Sports for Good Stiftung. Das ist eine weltweit tätige Stiftung, die mit Sportprojekten ja, Kinder, die es eben brauchen, unterstützen. Und da bin ich in der Laureus Academy. Also da sind insgesamt knapp 70 Leute aus der ganzen Welt wirklich nur Top-Leute sind da Mitglied und es ist auch eine große Ehre für mich, dass ich da dabei sein darf. Und da, wie gesagt, unterstützen wir soziale Projekte, machen immer Veranstaltungen. Also da gibt es die Laureus Dach Organisation, das ist quasi Deutschland, Österreich, Schweiz, die machen zum Beispiel immer zum Oktoberfest einen Tisch, wo sie Tickets verkaufen oder mal ein Skiwochenende, wo halt eben Laureus-Sportler mit dabei sind. Also es gibt nämlich nicht nur die Academy-Member, sondern es gibt auch viele Ambassadors, sind teilweise auch noch selbst aktive Sportler. Und die machen da wirklich viele spannende Aktionen. Es gibt einmal im Jahr die Laureus World Sports Awards. Die waren jetzt in Madrid gerade erst im April. Da votet dann die Academy sozusagen für die verschiedenen Kategorien, wer die Preise bekommt. Und es ist schon wirklich ein sehr angesehener, großer Preis. Also der Novak Djokovic hat da schon sehr oft gewonnen. Die Leute kommen dann meistens auch wirklich zu den Awards, was echt was Besonderes ist. Das ist die eine Sache. Und dann bin ich noch im DFL-Stiftungskuratorium. Auch da werden Kinder sozial schwach, wie auch immer, durch Sportprojekte, natürlich hauptsächlich Fußball, unterstützt. Und ist auch eine tolle Sache. Da gibt es dann einmal im Jahr ein Meeting. Öfter gibt es natürlich auch Projektbesuche, wo dann die Kuratoren oder eben Ambassadors von der DFL-Stiftung halt hingehen und die Projekte dann auch persönlich begleiten.
Und was ist Victoria Berlin?
Ja, Victoria Berlin ist wieder was anderes. Ein Club von wirklich spannenden Frauen, alles Gründerinnen, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, hey, schaut's mal, wie die das da bei den Los Angeles Damen machen. Lasst uns doch auch sowas machen. Sondern wirklich quasi nicht vom nur Verein geführten Damenclub, sondern eigentlich wie ein Startup. Und die haben das dann übernommen und haben nach Investoren gesucht, Investorinnen vor allem, weil es da natürlich schon um das Thema starke Frauen im Sport geht. Und lasst uns diesen Club Victoria Berlin, dritte Liga, lasst uns die unterstützen und auf den ganzen Sport einfach auf eine professionellere Ebene und mit mehr Sichtbarkeit auch bringen. Und die Mädels haben das super gemacht. Die haben im ersten Jahr über 80 Investoren und Investorinnen, aber hauptsächlich Investorinnen zusammengetrommelt und ja, da über 1 Million Euro eingesammelt, sodass also wirklich die Mädels da auch kleine Gehälter bekommen haben, weil das ist in der dritten Liga Frauen natürlich nicht üblich. Aber die Mädels gehen da einen wahnsinnigen Aufwand, haben nebenbei noch Berufe auszuüben und da ist es eigentlich schon gerechtfertigt, dass die dann auch ein bisschen dafür entlohnt werden. Dann das ganze Trainerteam professioneller aufgestellt, Trainingsgelände optimiert, also wirklich da Sinnvolles gemacht. Mit dem Ziel, irgendwann in der ersten Bundesliga zu sein. Und es war die erste Saison auch eigentlich wirklich super. Die haben fast alle Spiele total hoch gewonnen. Nur ist es leider in der Liga bei den Frauen so, dass es dann am Schluss eigentlich auch um ein Relegationsspiel geht. Und ob's dann mit dem Aufstieg klappt oder nicht. Und das hat dann leider nicht geklappt. Aber wir bleiben alle dran. Die Investorenrunde wurde jetzt auch nochmal erweitert. Also es ist einfach, finde ich, eine tolle Aktion, Frauen da zu unterstützen und auch dieses Netzwerk, was sich da natürlich bildet, mit was für Leuten, dass man da aus den verschiedensten Bereichen zusammenkommt, das macht einfach Spaß und da ergeben sich auch verschiedenste Synergien auch für andere Bereiche. Und das war meine Motivation, da auch mitzumachen.
Also dann ist ja Victoria Berlin sozusagen genau das, was dich auch in deiner Karriere stark gemacht hat. Also deshalb noch die Frage, mischst du dich da in irgendeiner Form ein? Victoria Berlin meine ich deshalb, weil das Relegationsspiel, das wichtigste Spiel in der Saison, ist leider verloren gegangen. Die anderen Spiele haben die fast alle haushoch gewonnen. Und da kommt ja eigentlich Maria Höfl-Riesch mit ins Rennen, die dann sagt, da gebe ich euch nochmal einen Tipp. Wie könnt ihr dann auch im letzten Augenblick, wenn es wirklich drauf ankommt, erfolgreich sein? Also was würdest du bist für viele, viele Menschen, bist du ein Vorbild in sportlicher Hinsicht. Was wäre da deine Botschaft, die du denen mit auf den Weg geben willst? Sowohl den Fußballern, aber auch vielen anderen Sportlern, die von einer Sportkarriere träumen.
Ja, also ich halte ja auch Vorträge und Keynotes und das sind immer meine drei biggest Learnings am Schluss, die ich dann nochmal, also die kommen natürlich während dem Vortrag zu meinen ganzen Geschichten schon vor, aber am Schluss zusammenfassend, um es den Leuten nochmal in Erinnerung zu rufen, ist einmal wirklich das Ziel immer im Auge zu behalten, also auch wenn der Weg mal steinig und uneben wird und wenn man vielleicht auch mal Umwege gehen muss oder auch mal vielleicht sich Zwischenziele setzen muss. das große Ziel, also in meinem Fall war das halt einfach Gold und auch dann später Olympiagold. Das darf man einfach nie aus den Augen verlieren. Das muss man immer fest im Blick behalten. Dann aus Rückschlägen und Niederlagen auch Positives zu ziehen, ja, daraus wirklich zu lernen, um gestärkt daraus hervorzugehen. Es gibt nichts Schlechtes, was nicht auch was Gutes hat. Habe ich auch erst im Nachhinein dann erkannt, also dass mich diese Verletzungen zwar zurückgeworfen haben, aber dass ich dafür ein Stück weit professioneller geworden bin, dass ich gelernt habe, Resilienz aufzubauen, mich durchzubeißen. Und klar, das muss man erstmal machen, aber dann kann man sowas auch ins Positive drehen. Und last but not least, in seine Stärken vertrauen. Also auch wenn es mal nicht so läuft, wenn man irgendwie total am Verzweifeln ist, wenn nichts funktioniert, sich immer wieder darauf besinnen, was habe ich schon alles erreicht, unter welchen schwierigen Situationen habe ich trotzdem schon funktioniert. Und einfach an sich glauben und an seine Stärken glauben.
Das sagt Maria Höfel-Riesch. Maria, vielen, vielen Dank für das Gespräch und wirklich für die tollen Hinweise und Tipps.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss, Maria.
Falls Ihnen der Podcast gefällt, können Sie diesen abonnieren auf Spotify, Apple, Deezer oder Ihrer Lieblingsplattform. Anregungen, Kommentare, Wünsche gerne auf podcast@londonspeakerbüro.de. Ich freue mich auf Sie. Bis bald. Tschüss.